Ja, jetzt spreche ich mit Andreas Liste vom Arbeitskreis Hallische Auenwälder, kurz auch AHA. Und ihr plant einen Fahrradausflug zur Schwarzen Elster. Stell vielleicht erstmal den Arbeitskreis kurz vor. Wie bist du dazugekommen?
Der Arbeitskreis Hallische Auenwälder zur Halle Saale e.V. ist am 23.02.1991 als eingetragener Verein gegründet worden. Seitdem bin ich übrigens auch dabei. Hat natürlich eine lange Vorgeschichte, und zwar, was den Arbeitskreis Umweltschutz Halle in der Gesellschaft für Natur und Umwelt im Kulturbund betraf, der im Januar 1983 gegründet worden ist. Und zuvor waren wir schon 1980 aktiv auf der Hallischen Peißnitzinsel. Also hat das jetzt im Grunde genommen dieses Jahr schon 41 Jahre, die man ehrenamtlich umweltaktiv ist. Und ich gehörte ja zu den Gründungsmitgliedern des AHA und bin auch seitdem Vorsitzender des Vereins. Ja, wie gesagt, wir haben uns in Halle damals gegründet, sind aber jetzt ja schon seit vielen Jahren in mehreren Bundesländern aktiv. Sachsen-Anhalt, Thüringen vorrangig mit, aber eben auch Brandenburg und Berlin. Ja, Schwarze Elster, die Fahrradexkursion startet ja in Brandenburg und endet in Sachsen-Anhalt. Also für uns sind Ländergrenzen überhaupt nicht die Frage. Und deswegen ist das auch wichtig, immer darauf hinzuweisen. Halle ist ein Gebiet davon, eins von vielen, wo wir aktiv sind. Und das ist jetzt wirklich seit über 10 Jahren, fast 20 Jahren, sagen wir es mal so, sind wir eben auch länderübergreifend aktiv, und dementsprechend ist das natürlich wie so ein Mosaiksystem zu werten. Wir haben eine Regionalgruppe in Leipzig, wir haben eine im Aufbau in Gera-Zeitz, also auch länderübergreifend. Also was will ich damit sagen? Natur und Landschaften machen ja nach menschlich festgelegten Grenzen ja keinen Halt, sondern sind natürlich als Ganzes zu betrachten. Und insofern ist das natürlich wichtig, dass man auch dementsprechend seine Aktivitäten gestaltet.
Ja, ihr seid gut vernetzt, weil die Auwälder an sich, die sind ja auch wie ein Netz, was sich so hier durch die Landschaft durchspannt. Und ja, jetzt wollt ihr nächstes Wochenende zur Schwarzen Elster, die ja quasi nicht durch die hallischen Auwälder durchfließt. Das ist ja die Weiße Elster. Und ihr macht ja auch regelmäßig solche Fahrradausflüge, könnt vielleicht auch die Flüsse ganz gut vergleichen. Was sind denn die Unterschiede zwischen Weißer Elster und Schwarzer Elster? Also ich habe da mal auf die Karte geguckt. Die Schwarze Elster scheint ja eigentlich weniger durch größere Städte zu fließen. Macht sich das irgendwie bemerkbar, dass die natürlicher ist in ihrer Anlage noch als die Weiße Elster?
Der Unterschied ist ja, beide nennen sich ja Elster, Alistra ist ja dieses sorbische Wort dafür, oder das, was ja im Grunde genommen die Eilene heißt. Man hat nur unterschieden zwischen, damit man beide auseinanderhält, die eine ist die Schwarze Elster und der andere ist die Weiße Elster. Beide entspringen ja, sagen wir es mal so, im Tschechischen fast. Insofern das eine, ja, die Weiße Elster entspringt ja in Asch, und das andere im Westlausitzer Bergland und so weiter. Also das nur mal vielleicht so vom Start her. Was ist bei der Schwarzen Elster so unbedingt zu beachten? Man muss sich vorstellen, die Schwarze Elster, übrigens auch die Weiße Elster, waren Flüsse, die sehr stark meandriert haben. Ja, und man hat die ja im 19. Jahrhundert ganz massiv begradigt, die Schwarze Elster, letztendlich mehr oder minder dann auch später als Abflusskanal von den Wässern der Tagebaue. Und das macht sich natürlich heute noch sehr stark bemerkbar, dass dieser Fluss ja sehr gerade durch die Landschaft fließt. Man entdeckt natürlich noch viele Mäander, die noch da sind, aber weitgehend abgeschnitten. Und insofern ist da natürlich massiver Handlungsbedarf da, nicht nur dahingehend, dass sie ihre Auenlandschaft zurückerhält, also ganz extrem der Deichbau ja zum Beispiel in Sachsen-Anhalt vorangetrieben ist, wo man den Fluss ja kaum räumen lässt. In Brandenburg gibt es solche Ansätze auch. Also wie gesagt, nicht nur die Auenlandschaft zurückzugeben, sondern auch die Vielfalt, ja, die Struktur und die Vielfalt dieses Fließgewässers, ja, die jeweiligen Bögen, dass die wieder zurück womöglich angebunden werden. Das muss man alles prüfen. Und insofern ist das wichtig, dass dort entsprechende Impulse gesetzt werden, damit eben an der Schwarzen Elster das nicht nur als Flutkanal betrachtet wird, sondern eben als Natur- und Landschaftsraum. Das ist für uns wichtig, dass an dieser Stelle dort dran geblieben wird. Ja.
Jetzt ist ja die natürliche Funktion von Auenlandschaften, dass das eben auch mal überschwemmt werden kann, gerade auch wieder ein großes Thema, eben durch die Überschwemmungen in Westdeutschland, aber auch hier in Sachsen, wenn das auch jetzt gerade nicht an der Schwarzen Elster unbedingt war. Muss da noch viel getan werden in Sachsen, um durch einen Rückbau zu diesen kurvenmeanderreicheren ursprünglichen Flussverläufen zurückzugelangen? Oder ist da auch schon was getan worden?
Auf jeden Fall. Sachsen ist jetzt nur nicht unbedingt das Land, was da am meisten voranschreitet. Das betrifft die Weiße und die Schwarze Elster. Das ist im Grunde genommen fast egal. Was Weiße Elster angeht, sind wir ja auch immer kräftig dort dran. Fordern wir immer beim Freistaat Sachsen beziehungsweise auch bei der Stadt Leipzig und bei den anderen Städten, die dort angrenzen, ein, dass dort eben ungenügend Überflutungsräume wieder zurückgegeben wird. Das wird ja immer so dargestellt, dass man neu, nein, die müssen zurückgegeben werden. Ja, es gibt ja diesen schönen verharmlosenden Namen, was dort ausgegrenzt worden ist durch Deiche, dass man von Altaue spricht. Ja, das verharmlost ja die ganze Geschichte. Ja, in Leipzig nochmal als Beispiel. Man stellte sich vor, dass die Burgaue dort wieder, einerseits leiden die Gebiete an Austrocknen, andererseits kommt das Hochwasser nicht rein. Ja? Mal abgesehen davon mit dem künstlichen Gewässer der Luppe, die man dort geschaffen hat. Das sind so Probleme, die man natürlich überall dort mit haben. Ja? Und das werden wir auch in der Schwarzen Elster wieder dort als solches wahrnehmen, dass sich im positiven Sinne dort nichts getan haben wird. Das ist ja das Schlimme. Man ignoriert ja weitgehend immer solche Vorschläge, womöglich gehen wir davon aus, dass man sie liest, aber man unternimmt nichts. Ja? Und wir erleben es ja gerade jetzt wieder in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, wo über hunderte von Menschen gestorben sind. Man ist einfach dazu nicht in der Lage und offenbar auch nicht bereit, sich mit den Ursachen auseinanderzusetzen. Das trifft übrigens alle, nicht nur die politischen Entscheidungsträger und die Verwaltung, sondern das trifft auch die Bevölkerung, ja, die sich der Sache dort entsprechend stellen müssen. Und wenn wir das dort in dieser Richtung dort nicht tun, dann braucht man sich über die ganzen Hochwasser, die dort entstehen, auf dem engsten Raum sich nicht zu wundern. Und wir haben zum Beispiel eben auch bei der Schwarzen Elster die große Chance, dass dort eben Unmassen an Fläche vorhanden ist, wo dieser Fluss auch ausweichen kann. Ja. Also je mehr ich Überflutungsraum habe, desto geringer sind die Hochwasserwellen. In Höhe und in Wucht. Das sind einfach Physikaufgaben schon aus der 6. Klasse, die man einfach dort lösen muss. Und wenn man eine Bundeskanzlerin hat, die ja eigentlich promovierte Physikerin ist, müsste sie ja erst recht verstehen bei den politischen Entscheidungen, was auf Bundesebene dort mitläuft und so weiter. Und das und Sachsen-Anhalt hat ja auch einen Ministerpräsidenten, der aus dieser Gegend dort mitkommt. Also das sind so Dinge, das sind eigentlich verhältnismäßig einfache Aufgaben, die es zu lösen gilt, die natürlich eine komplexe Wirkung haben. Und daran mangelt es eben halt, dass man dann sich dieser Sache entsprechend stellt.
Ist an der Schwarzen Elster eigentlich was passiert nach diesen Jahrhunderthochwassern, da im September 2010 zum Beispiel, in Bezug auf Hochwasserschutz und Renaturierung? Oder wurden dann doch nur wieder höhere und bessere Dämme gebaut?
Ich will mal vielleicht mal auf zwei Dinge, das klingt jetzt alles vielleicht ein bisschen lehrmeisterhaft, aber das allererste ist bei der ganzen Geschichte, was man immer wieder als solches dort mit darstellen muss, Jahrhunderthochwasser, von diesen Ausdrücken müssen wir uns trennen. Es richtet sich nicht nach den Vorstellungen der Menschen, wann da mal irgendwo was kommt. Ja, das ist immer so ein Schlagwort geworden, Jahrhundert, Jahrtausend Hochwasser. Danach wird sich das nicht richten, das wird sich an anderen Kriterien richten. Und das hat der Mensch mit kräftig zu verzapfen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, das heißt, will ich in der Aue gegen Hochwasser schützen? Ja, das ist immer so ein, wir reden da von Umgang mit Hochwasser. Der ist viel korrekter. Ja, es ist vieles in die Aue dort reingebaut worden, auch gerade in den letzten Jahrhunderten, das, was dort gar nicht hingehört haben. Die Altvorderen, die waren viel cleverer und schlauer, die haben eben außerhalb der Hochwassergebiete gebaut. Also dieser Sache müssen wir uns dort mit stellen. Deswegen ist das Thema Hochwasserschutz der Begriff für eine Aue. Was will ich in der Aue gegen Hochwasser schützen? Fluss und Aue sind als Einheit zu betrachten. Und da kann ich mich nicht hinstellen, wie es der Leipziger Umweltbürgermeister so tat, nachdem die Hochwassersituation dort in Leipzig extrem war. Wir müssen die Aue vor Hochwasser schützen. Was ist denn das für ein unfachliches Darstellen der Situation? Also das ist immer wichtig, wenn man das liest oder hört. Das tut richtig im Ohr weh oder in den Augen, wenn man dann sowas dort mit wahrnimmt. Also das ist der allererste Punkt. Der dritte Punkt ist natürlich, ja, was hat sie dort getan? Die Frage ist richtig, die du dort stellst. Deiche höher, gerade in Sachsen-Anhalt, Deiche ausgebaut höher, aber man hat nicht mehr Retentionsfläche zurückgegeben. Brandenburg hat ja offenbar jetzt so was Ähnliches vor, das zu tun. Andeutungsweise sind ja auch Deiche vorhanden. Also das sind alles Dinge, die nicht in die richtige Richtung führen. Ja, es sind ja nach unseren Erkenntnissen Befliegungen zu den Hochwassersituationen gemacht worden. Also man weiß, wie weit das Hochwasser vordringt, dass man sich dahingehend Gedanken macht, die Überflutungsräume mindestens dahingehend zurückzugeben, was sich dort wo die Überflutung stattgefunden hat. Und selbst da bewegt sich nichts und zumindest nicht in dem Umfang, wie es erforderlich ist. Und an der Schwarzen Elster, wir werden uns das jetzt am Samstag nochmal anschauen, ob sich da was getan hat. Uns ist dahingehend nichts bekannt. Und wie gesagt, außer die Dinge, wo man an den Deichen festhält, an den gleichen Standorten und an der gleichen Stelle noch befestigter macht, man lernt nichts draus. Und wir befürchten, dass aus den Ereignissen Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Bayern und Sachsen, im südlichen Sachsen auch dahingehend keine ordnungsgemäßen Lehren draus gezogen werden, sondern wir rechnen damit, dass es ein weiter so gibt und allen drum und dran. Das ist das, was das Gefährliche darstellt, was wirklich das Problem ist. Und da ist eine Abkehr von dieser Vorstellung schwer vorstellbar. Das heißt, dass wir dort eben weiter kräftig dranbleiben müssen und noch die Bevölkerung auffordern, auch hier an dieser Stelle aufzuwachen und mitzudenken. Ja.
Ihr seid ja auch schon eine breitere Vernetzung von Initiativen und Menschen an den Auenwäldern. Wie weit seid ihr da schon an der Schwarzen Elster? Habt ihr da schon Bezugsgruppen, wo ihr die ja dann auch besucht vielleicht?
Naja, besuchen ist vielleicht der falsche Begriff, aber einzelne Mitglieder waren ja, ein Mitglied war ja schon mal mit. Zum Beispiel gibt es ja in Falkenberg den Naturschutzverein Elsteraue Falkenberg, wo wir ja durchaus uns manche Sachen dort mit vorstellen können. Die haben auch bestimmte Maßnahmen dort gemacht. Sie haben Flächen erworben und so weiter, wo wir durchaus auch manche Vernetzungen uns auch in verstärkter Form vorstellen können. Wir sind natürlich hauptsächlich auf den Altkreis Herzberg dort mit beschränkt, aber tun vor Ort natürlich eine wichtige Arbeit. Also wir könnten uns da schon vorstellen, bestimmte Dinge dort auch enger dort anzufassen und so weiter. Das müssen wir sehen. Gegebenenfalls ergibt sich ja das am kommenden Samstag, dass da jemand mit dabei ist.
Ja, jetzt haben wir sehr viel die Dinge, die falsch laufen an den Flüssen, erörtert. Macht es auch Spaß für dich, die Natur an den Flüssen zu erleben? Gibt es auch Momente, wo du dich so freust über Dinge, die vielleicht auch doch sich zum Positiven gewandelt haben, was die Natur angeht?
Also sagen wir es mal so, schon das Erlebnis draußen in der Natur, das, was der Mensch dort gemacht hat oder kaputt gemacht hat, heißt ja nicht, dass wir noch Landschaften, Naturteile dort haben, die arten- und strukturreich sind. Ja, das ist ja das Gute daran, dass wir das nach wie vor besitzen und allen drum und dran. Wir wissen natürlich nur, dass es nicht ausreicht. Natürlich ist das immer wieder ein Erlebnis, da draußen unterwegs zu sein, sich das anzuschauen, auch bestimmte Pflanzen und Tiere zu beobachten oder eben einfach das Gefühl zu haben, draußen in der Landschaft unterwegs zu sein, mal fernab von allen möglichen technischen Beeinflussungen durch den Menschen, ob das Lärm ist oder was auch immer. Das ist natürlich schon eine ganz andere Situation, auch wenn man Dinge dort sieht, die einfach nicht zusammenpassen. Ja.
Vielleicht nochmal zurück nach Leipzig. Am Elsterflutbecken, das sind ja auch, das ist ja auch eingedämmt sozusagen. Müsste man da nicht vielleicht einen der beiden Dammseiten auch ein bisschen wieder beseitigen, damit das da besser geflutet werden kann? Was weißt du das? Da wurde, glaube ich, auch vor kurzem mal was gefordert.
Also wir haben als AHA immer wieder gesagt, wir brauchen eine Hochwasserkonzeption für den Raum Leipzig. Das heißt also, anhand der Ergebnisse der letzten Hochwasser, gerade jetzt 2011, 2013, dass man sagt, wo haben wir denn Bedarf, wo haben wir eigentlich die Altauen dort mit vorhanden, was ist dort in dieser Form zu tun, ja, Deichrückverlegungen, teilweise auch Versiegelungen zu entfernen und so weiter. Aber diese Ernsthaftigkeit, alle möglichen Willensbekundungen, die man dann immer zu Momenten dort hört, aber es passiert in dem Sinne nichts. Ja, man hat die Deiche ja nach wie vor kräftig an der gleichen Stelle ausgebaut und so weiter. Aber dass man jetzt sagen kann, dass dort Rückbaumaßnahmen stattgefunden hat, das kann man eigentlich in dieser Form gar nicht sagen. Und offenbar wird man auch aus der Situation, wie ich vorhin geschildert habe, auch nichts lernen. Man ist auch gar nicht dahingehend bereit, damit zu kooperieren und so weiter, sondern man möchte seinen Stiefel fahren und am liebsten sich gar nicht in die Karten gucken lassen. Ja, gerade die Stadt Leipzig, die sich immer dessen rühmt, hört Herbst 89 die Demonstration, ist einer derjenigen, die mit Demokratie wenig was übrig hat. Ja. Demokratie sind ja nicht nur Wahlen, sondern in der Form, wie ich Bevölkerung, ihre Initiativen und Vereine wird dort beteiligen und nicht nur, dass sie dort irgendwelche Zettel ankreuzen und falten. Ja. Das ist eben so dieser Punkt, der einfach nicht hinhaut. Das ist eine Sache, die geht uns alle was an. Das geht nicht nur einzelne Lobbyisten an und einzelne Politiker oder Verwaltungskräfte oder sonst wen, sondern es geht uns alle was an. Und da muss man sich gefälligst befleißigen, dass man eben auch die entsprechende Beteiligung vornimmt und die Vorschläge, die dort unterbreitet werden, die ehrenamtlich entstehen, die in der Freizeit entstehen, dass man die auch wirklich ernst nimmt und nicht einfach dort versucht, vom Tisch zu wischen oder was auch immer und denkt, das wird sich irgendwann schon erledigen. Also das hilft uns nicht weiter, sondern wir müssen einfach zu dem Punkt kommen, dass man mit den unterschiedlichen Sichtweisen sich auseinandersetzt, zu Ergebnissen kommt und allem drum und dran. Und das befriedigt uns momentan gar nicht, was dort mitläuft. Und wenn man dann eben halt das immer wieder dort erlebt, mit welcher Ignoranz und Arroganz man da rangeht, ohne dabei einfach mal den Sinn und Zweck der Situation ernsthaft zu erkennen, das ist schon sehr erschreckend. Ja. Und Leipzig ist leider dafür bezeichnet, dass es dort in der Hinsicht den Umgang mit kritischen Umwelt- und Naturschutzorganisationen man überhaupt nicht in der Reihe bekommt. Ja,
ja, jetzt vielleicht nochmal für die Leute, die da teilnehmen wollen an dem Fahrradausflug. Wie kann man teilnehmen und wann geht's los?
Naja, teilnehmen kann jeder, der das möchte. Ja, also wichtig ist nur, dass man Rucksackverpflegung dabei hat, dass man einen Regenumhang hat, dass man ja auch gegen Regen was hat. Ja, weiß man ja immer nicht, ob das dann irgendwo mit anfängt. Ja, beginnen tut die Fahrradexkursion 10 Uhr. Und zwar Ecke Friedrich-Engel-Straße, Bahnhofstraße, das ist unweit vom Bahnhof in Falkenberg. Die Dauer wird circa 8 Stunden sein, ja, weil wir enden ja dann in Wittenberg, in der Lutherstadt Wittenberg. Und wir wollen uns ja auch was angucken, wir wollen ja dort nicht rasen, sondern wir wollen uns ja was angucken. Deswegen kommt man schon auf die circa 8 Stunden dort, sich dort mit lang zu bewegen. Also wie gesagt, wichtig ist ein gutes Fahrrad. Die entsprechende Interesse dazu, Rucksackverpflegung, Regenkleidung, ja, das ist eigentlich schon in dem Zusammenhang alles, was dort erforderlich ist, um an dieser Fahrradexkursion teilnehmen zu können.
Ja, dann bedanke ich mich sehr für das Gespräch bei Andreas Liste vom Arbeitskreis Hallische Auenwälder. Oder hast du noch abschließende Worte?
Ja, vielleicht noch abschließend. Erstmal danke dafür, dass dieses Interview hier heute mit möglich war. Für uns ist es ganz wichtig, wir brauchen viele, viele interessierte Menschen, egal welchen Alter, Geschlechtes und Berufsausbildung oder was auch immer und Religion, die mitmachen und sich organisiert für den Schutz von Umwelt, Natur und Landschaft einsetzen, weil eng damit ja auch verbunden ist, wenn dort das gestört ist, der Klimawandel. Und da sind wir also offen und wir laden alle dementsprechenden Interessenten ein, sich bei uns zu melden, und wir brauchen wirklich viele, viele Menschen, die da sich dort mit einbringen. Und wer sich über uns informieren möchte, kann das ja dann über unsere Homepage dort tun, 3xw.ah-halle.de, und da steht eigentlich alles drin, was dort zu der AH dort in diesem Zusammenhang tut, ist auch immer aktuell gestaltet. Also wie gesagt, wir laden alle Interessenten ein,